Moin Leute und herzlich willkommen zur 34. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Heute Agritechniker Special Nummer 4. Wir sitzen bei Grob Schumacher und sprechen über Sojaernte in der Mongolei bei minus 9 Grad. Wir sprechen über die Erprobung von Schnellwechselsystemen in Schnittsystemen. Und es geht um den Lohner-Trick. Was genau das ist, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß.
Herzlich willkommen
erstmal.
34. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Heute unser viertes Messe-Special hier bei Grob Schumacher. Es ist Dienstagmorgen um kurz nach 7:30. Herzlich willkommen euch zwei. Stellt euch mal gerne einmal kurz vor. Wer seid ihr? Was sind eure Aufgaben hier bei Grob Schumacher?
Fange ich an. Ja, mein Name ist Michael Arendt. Bin bei Grob Schumacher für das Marketing verantwortlich. Jetzt seit gut 2 Jahren. Tatsächlich habe ich letztes Jahr mit quasi da die Techniker ja im Unternehmen angefangen. Ja, und Bereich Marketing ist so mein Verantwortungsbereich.
Und was ist mit deinem Fuß passiert?
Ja, es ist eigentlich so die häufigste Frage, die ich jetzt sofort beantworte.
Ja, dann erzähl doch noch ein 200. Mal.
mein Sohn hat am 19. September Geburtstag gehabt, total fußballverrückt. Also gab es ein kleines Fußballturnier mit den ganzen Kids und einem leichtsinnigen, fortgeschrittenen Alter. Denkt man kann da so ein bisschen mitkicken. Und dann hat es irgendwann einen Pitch gebracht und ist auch helles Ding an.
Scheiße.
Aber ideale Messevorbereitung.
Aber jetzt hast du ja auf deinem rechten Fuß so einen Ausgleich, dass du gleich hochläufst.
Genau, dass du dir das dann da ist, ein Hüftschaden oder ähnliches, dass du beim Gehen ein bisschen Ausgleich hast.
Und trotzdem hier auf der Messe.
Ja, das ist, ich meine, so ganz ohne Agritechniker
geht es. Geht auch nicht, ne?
Ja, also das lässt man sich dann doch nicht nehmen und deswegen bin ich auch hier.
Okay, haben wir noch den Max da sitzen?
Genau, mein Name ist Max Balkenhol, ich bin verantwortlich eigentlich für die ganze Produktvalidierung und Service im Unternehmen. Alles, was Feldtest belangt und den Einsatz draußen mit dem Kunden, ist so mein Ding. Bin jetzt seit 8 Jahren bei der Firma. Das ist die dritte Agritechniker dann, oder vierte sogar schon. Und eigentlich immer ein Highlight, hier zu sein. Deswegen auch die ganze Woche am Start und man freut sich doch darauf, auch wenn es anstrengend ist, aber es funktioniert irgendwie.
Ja, ja. Mhm. Und ich habe gehört, du warst auch schon mal ein bisschen mehr unterwegs in der Welt, kann das sein?
Das könnte sein. Es ist eigentlich so, ja, ich habe im Jahr schon meine 2, 3 Auslandsreisen, teilweise 4, 5, alles was Brasilien, USA, teilweise China ist. Ist man doch viel unterwegs und lernt dann doch viele, viele Sachen und Seiten kennen, was menschlich ist, was dann auch andere Verfahrensweisen sind oder nochmal ganz andere Welten. Nicht so die Big City, sondern eher so das Hinterland, was dann doch sehr, sehr spannend ist teilweise.
Das heißt, ihr seid da auch überall unterwegs oder ihr macht da eure Erprobung?
Sowohl als auch. Wir verkaufen überall die Produkte dahin und sind auch dann wirklich da beim Endkunden und erproben sie, wo sie wirklich laufen sollen. Weil in der besten Bedingung laufen sie überall. Das ist dann für uns spannend, wo sie nicht funktionieren und da müssen wir hin.
Und hast du ein Beispiel, wo sie nicht funktionieren, weil es total krasse Bedingungen sind? Oder wo es zumindest schwierig war?
Wo es schwierig funktioniert, ja. Es gibt oben kurz vor im nördlichen China, in der Mongolei, viele Bedingungen, wo wir bei minus 8 Grad Soja getroschen haben, wo teilweise Dreck am System festgefroren ist. Wir haben viel Verschleiß irgendwo in Brasilien mit dicken Steinen, teilweise Fußball groß, die im Acker rumliegen, die für so ein Mähdrescher- und Schnittsystem natürlich tödlich sind. Und so Sachen haben wir dann viel zu kämpfen.
Ihr könnt ja auch auf die Alp kommen, haben wir auch.
Also ja. Brasilien jetzt, also auch für die ganz normalen Soja oder für die Soja- und Getreidelandwirte da oder was, welche Früchte werden da geerntet, da wo ihr unterwegs wart?
Wo ihr unterwegs sind eigentlich ja, überwiegend Soja, auch Getreide natürlich.
Und wenn man dann so tief muss und dann kommt so ein dicker Stein, so ein Fußballstein.
Ist auch nicht überall so. Es gibt dann wirklich so gerade diese Regionen, die frisch erschlossen sind. In Brasilien wächst das Anbaugebiet von Soja immer weiter. Die Brasilianer sind ja so, nehmen sich einen Bulldozer und schieben dann einfach noch ein bisschen Erde weg und pflanzen da direkt Soja rein. Und das Thema ist halt, dass diese Flächen eigentlich so die schwierigsten sind. Die ersten 3 bis 4 Jahre, die ganzen Steine durchwachsen, nachher wird das auch besser. Aber es gibt dann schon diese Teile von Brasilien, wo es dann wirklich hart ist.
Und dann lebt man auch vielleicht einfach, ich meine, am Markt gibt es ja jetzt nicht so unendlich viele Ultra-Heavy-Duty- Schnittsysteme, leben die dann einfach auch damit, dass sie dann hier und da mal was tauschen müssen oder wie läuft das dann ab?
Da sind die relativ schmerzfrei, ja. Also wenn man sieht, was teilweise wie da gefahren wird, mit was für Materialien, wie die Fahrer auf den Maschinen drauf sind, die haben gestern noch Pizza gebacken, heute fahren sie Mähdrescher. leider wenig Ahnung von Mähdrescher einstellen und Gefühl dafür, aber das wahrscheinlich auch der Fachkräftemangel da unten so langsam angekommen. Da gibt es dann einen weißen Pickup, der die Maschinen anstellt oder einstellt. Und wenn es Probleme gibt, dann fährt der im Feld rum und koordiniert die Maschinen, weil die Fahrer es nicht können. Dementsprechend auch die Service und Wartung der Systeme relativ schwierig. Und dann müssen wir halt wirklich versuchen, dass wir Systeme entwickeln oder auch so im Einsatz haben oder erproben, die dann wartungsunintensiv sind. Einfach funktionieren und auch unter jeglichen Bedingungen funktionieren.
Aber gut, wenn du es gerade schon ansprichst, dass ihr eben Systeme habt, die eben diesen Bedingungen gerecht werden. Was macht Group Schumacher? Vielleicht mal kurz als Einstieg auch für die Zuhörer. Was ist euer Steckenpferd oder was hebt euch hervor?
Michael, ich glaube, bist du besser.
Also, grundsätzlich jetzt so Group Schumacher, wie ich sage, das Unternehmen bestanden. Ich denke mal, das ist auch so ein Beispiel aus der Landtechnikbranche, wo wir einige Firmen haben, die klassischen landwirtschaftlichen Betrieb hatten, haben ein Problem gehabt und haben sich dann selber darum gekümmert, das zu lösen. Ob in 1965 hat die erste Generation quasi einen Ehrenheber erfunden, Patent angemeldet. 2-3 Jahre später gab es dann die Firmengründung und hat dann eigentlich angefangen, sich mit dem Thema Ehrenheber zu beschäftigen, hat das dann weiterentwickelt bis zum kompletten Schnittsystem. Man hat knapp im Jahr 2000 die Firma Raspe, die man für Kluter kennt, zur Unternehmensgruppe hinzugestoßen. In den 90er Jahren, das hatten wir gerade angesprochen, haben wir Standorte in den USA aufgebaut, in Brasilien. Nach der 2000 kam noch zwei Werke in Russland dazu, Ende oder 2018 on Sales Office in China. Das heißt, wir sind auch jetzt global aufgestellt. Das heißt, ob das, was gerade der Max erzählt hat, wir sind eigentlich auch da, wo die Kunden vor Ort sind oder auch produzieren, auch gerade im Bereich Mähdrescher, wo wenn wir über Schnittsysteme sprechen. Deswegen testen wir natürlich auch, dass die Schnittsysteme auch in allen Regionen, wo wir eigentlich unterwegs sind, auch funktionieren.
Also einfach gesagt, ihr stellt an Mähdrescher-Schneidwerken den Messerbalken inklusive Antrieb her. Also dem Getriebe, wie nennt sich das Getriebe eigentlich?
Ein Antriebsgetriebe, Planetengetriebe, Antriebsgetriebe, Seife in der Seitenwand vorne, was dieses ganze Mähsystem antreibt.
Genau, also jetzt nicht Doppelmesser, sondern...
Genau, klassisches Klingenfingersystem, ja. Was bei uns ja nochmal der Schumacher, das Schumacher der Point of Sale ist eigentlich der Wechselschnitt. Es gibt ja das Schmiedesystem, es gibt das Schumacher-System am Markt, das sind ja so die beiden bekanntesten Systeme oder auch die einzigsten. Und genau, Schumacher-System, Thema Wechselschnitt.
Wechselschnitt im Sinne von Klinge richtig rum, also
unnummer
umgedreht.
Genau.
Okay, und eben ja, gestern habe ich mit der Geschäftsführerin gesprochen, der Knoter, also auf den meisten Pressen hier auf der Messe sitzt auch der Knoter quasi von
euch. Genau.
Und da oben steht noch Radura, was hat das zu bedeuten?
Adura ist so die Ersatzteilmarke, wo wir in Rotorklingen mit reingehen und Dreiecksklingen, Häckselmesser etc.
Also es ist ja eher, also ihr seid ja jetzt nicht so omnipräsent als, okay, das ist jetzt ein Hersteller von großen Maschinen. Ihr seid eher erstmal der Komponentenlieferant oder eben auch der Lieferant für Nachrüsttechnik. Also das ist ja wirklich, ich meine, wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt, dann ist das von außen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, muss man erst hinter drei Ecken gucken, bis man Schumacher gefunden hat.
Genau.
Hätte ich jetzt so gesagt.
Genau.
Aber trotzdem ist das ja, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt auch so aufstellt, auch so marketingtechnisch, möchte man trotzdem für sich auch dastehen. Ich glaube, sonst würdet ihr es ja auch nicht machen. Aber würdet ihr sagen, ist denn das Geschäft mit den Herstellern direkt wichtiger oder das Nachrüstgeschäft? Oder wie würdet ihr das einordnen?
Ja, gute Frage. Natürlich das Geschäft mit den OEMs bringt natürlich das Blumen mit. Was natürlich für uns als Produktionsunternehmen natürlich mit entscheidend ist. Das heißt, die Zusammenarbeit mit OEMs ist ja schon sehr wichtig. Wie gesagt, es gibt einige OEMs, wo wir dann das Build-to-Print machen, also das heißt, im Auftrag des OEMs auch zu fertigen, das ist dann nicht unter einem Schumacher-Brand. Daneben, das, was ihr kennt, ist eigentlich, sagen wir, das klassische Schumacher-Schnittsystem mit dem Wechselschnitt. Und das OEM-Geschäft bringt eigentlich dann auch das Aftermarket-Geschäft mehr oder weniger schon mit sich.
Und entwickeln tut ihr ja auch für und mit Herstellern, oder?
Ja.
Okay, also was genau macht ihr da? Also kann man da Beispiele geben, was ihr so entwickelt? Jetzt muss man aufpassen, dass man nichts Falsches sagt und nicht zu viel
Thema,
sagt.
Ja, schwieriges
Patente,
Thema.
Ja. Oder entwickelt habt, also nicht gerade entwickelt, ne? Nicht, dass wir da was vorwegnehmen, aber
gerade im Thema Knotersegment ist man schon unterwegs, mit den Herstellern viel zusammenzuarbeiten. Das sind keine Einzelentwicklungen oder interne Entwicklungen, sondern viele Kooperationen, muss man ganz klar sagen. Thema Schnittsystem, Thema Astscheren, das ist dann eher Eigenentwicklung, wo wir dann auch hinwollen, wo wir uns mit absetzen möchten. Häckselmesser, Strohhäckselmesser und Unterflurmesser für Mais mit Beschichtungen kommt dann auch von uns, auch eher Eigenentwicklung. Haben jetzt auch mit einer anderen Firma noch den Träger für die Heckenschere zusammen entwickelt. Immer die Frage, in welche Richtung man so ein bisschen guckt. Wir sind dann doch breit aufgestellt, einer Seite für uns zu entwickeln, andererseits dann doch Kooperationen zu bilden und viel abzudecken.
Das ist interessant mit der Heckenschere, die haben die angeguckt letzte Woche da auf der Tour. Wie kommen wir jetzt dazu? Oder eigentlich könnte man ja auch sagen, es liegt nahe, ihr baut eben die Klingen oder ihr baut die Schneidwerke oder eben die Schneide unten.
Ja.
Und dann geht ihr eben her und sagt, ja gut, damit kann man ja da auch Äste schneiden, entwickeln wir das weiter. Eigentlich ja ein relativ ähnliches Produkt. Oder wie kommt ihr da drauf, jetzt auf einmal herzugehen und zu sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Astschere?
So kam das eigentlich. Es war aus früheren Zeiten, wo wir nicht so global aufgestellt waren und nur den europäischen Markt bedient haben. Dann ist im Sommer der Mähdrusch und im Winter ist die Leute, die für Mähdrusch arbeiten, ist es relativ ruhig. Da hat man probiert, mit den Komponenten, die man fertigt, Schnittsysteme, eine Heckenschere zu entwickeln, damit einzusteigen. Und das hat sich relativ gut etabliert und wurde immer mehr. Und jetzt haben wir seit 5 oder 6 Jahren noch die große Heckenschere oder Astschere draußen bis 6 cm. Die sind extra entwickelt worden, weil wir dann ganz guten Anklang gefunden haben am Markt damit. Und so kommt das, so sind wir da reingerutscht in die Nische.
Mhm. Ja genau, was man überlegt sich, man hat diese Komponenten vor sich. Was können wir da noch mitmachen?
Ja, also tatsächlich ist das bei Gut Schuhmacher, also wir stehen dann für Schneiden, Häckseln und Pressen. Und beim Thema Schneiden, weil wir da, glaube ich, in dem Segment Schnittsysteme einiges an Know-how haben, versuchen natürlich schon, Marktsegmente auch noch zu finden oder zu identifizieren, wo wir natürlich auch Produkte entwickeln können, wo wir dieses Know-how mit einbringen können. Ne?
Seht ihr noch andere Marktsegmente offen, wo man noch was schneiden könnte?
Dadurch, dass wir eigentlich Marktführer im Thema Schneiden sind, sind wir eigentlich überall, wo man was an Pflanzentechnik schneiden kann, schon mit drin. Ob wir da Entwicklungspartner mit sind, ob wir da Zulieferer für sind oder unser eigenes System drin haben, mag man dahingestellt sein, aber eigentlich das ganze Thema Schneiden in der Landwirtschaft, was mit Finger- und Klingensystem größtenteils funktioniert, haben wir schon einen Anteil mit dran.
Das ist dann beim Rübenrode, da wird er auch oben, aber ist ja eher ein Häcksler, oder? Das
Den Krautschläger.
Ja,
ich glaube, das ist der eigene Weg. Da sind ja teilweise auch so Gummilappen, denn ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes.
Bei uns kriegst du dann eher doch nur einen Exaktschnitt. Also ja. Exaktschnitt heißt Schneide mit einer Gegenschneide, was definiert ist wie ein Scherenschnitt. Der schlagende Schnitt kommt dann eher beim Häckseln zum Einsatz. Aber unser Hauptsteckenpferd ist der Exaktschnitt.
Okay. Ihr habt ja hier auf dem Messestand habt ihr so eine kleine Challenge vorbereitet. Bei der letzten Agritechnica ging es ja erst hier mal den Ehrenheber, der ja ein Schnellwechselsystem hat, eigentlich mit einer Hand zu bedienen ist, darum, den rauszunehmen, woanders drauf zu stecken und wieder zurückzustecken. Ich weiß nicht, das war innerhalb von 4 Sekunden oder so möglich.
Du hast der Schnellste.
Ich habe es perfektioniert.
Deswegen war
uns das jetzt. Genau, und dieses Jahr habt ihr es ein bisschen erweitert. Es geht jetzt nicht mehr nur um den Ehrenheber, sondern es geht auch darum, den Finger abzunehmen und einmal die Klinge rauszumachen und wieder rein. Ich habe gestern 8 Sekunden 88 aufgestellt. Wisst ihr, ob es inzwischen schon jemand getoppt hat? Ich habe jetzt nämlich gerade noch nicht geschaut.
Nach wie vor führen, denke ich.
Okay, also dafür, dass du keinen Drescher fährst, bist du ganz schön schnell.
Ich würde aber gerne Drescher fahren.
Du? Ja. Wir haben bestimmt noch was heute.
Ich weiß, ich würde mal gerne Praktikum machen, aber herzliche Einladung für alle, die auf der Messe oder die auf die Messe kommen, gerne mal bei Group Schuhmacher vorbeikommen in Halle 13 und mal versuchen, meinen Rekord zu schlagen. Ich bin mal gespannt, ob es jemand schafft, bis Ende der Messe unter 8,88 zu sein.
Es wird interessant, auch für Firmen oder internen Mitarbeiter, wir haben es gestern ein bisschen probiert, mal um so in die Zeit ranzutasten, war es schon fix, muss man wirklich sagen.
Ich finde es schade, dass niemand gefilmt hat.
Achso, das war zu spät, ne? Dass erst wieder Hendrik, glaube ich, nachher kam. War.
Hat Hendrik eigentlich den Stand hier wieder auseinandergenommen gestern, oder was war hier los?
Ja. Sonntags zum Standabbau ab eingeladen.
Achso.
Geht vielleicht dann schneller mit Hendrik, ja.
Nee, aber dann kannst du gerne ein Praktikum machen. Also jetzt haben wir ja das System an dem 7,70 Meter dran. Kannst du nächstes Jahr losziehen.
Ich jetzt so Bock. Ich saß gestern echt auch da drüben im Nachbarstand auf dem Drescher und da sehe ich da vorne hier, Aber das schneidet wirklich nichts.
Also wir haben keinen 15,30 Meter Kombi,
ja,
also,
oder? Ich fahre auch mit 6 oder 7 Meter, das reicht mir völlig aus. Hauptsache so vorne dieses Sehen, wie dieses Getreide so in die Mitte gefördert wird und im Mähdrescher verschwindet. Es ist so ein entspannendes Gefühl einfach. Ich liebe das richtig. Das auch beim Maishäcksler. Ja, voll, oder? Und man sitzt drauf und man genießt es einfach.
Und das ist viel entspannter als Häckslerfahren.
Ja.
Ich finde, das ist auch viel, noch beruhigender, finde ich. Zumindest, wenn die Schläge groß genug sind. Aber, ja gut, da müssen wir
vielleicht nochmal dran. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade unser Ding. Große Schläge.
Ja, aber ist auch schön, auch mal so 10, 12 Mal am Tag Schneidwerk an- und abbauen, wenn du Felder wechseln musst. Das hält dich fit, Juli, sag ich dir.
Ich bin fit.
Aber dann bist du noch fitter. Du bist, seid ihr Drescherfahrer? Vielleicht, ich sag mal, nebenbei oder schon mal gewesen? Oder?
Ja, dadurch, dass wir mit der Felderprobung viel zu tun haben. Wir haben eigene Testmaschinen, die wir betreuen, die wir mitfahren. Wir sind eigentlich doch jedes Jahr irgendwo mit der Mähdrescher. Auch deutschlandweit oder weltweit, wo wir auf den Maschinen sitzen, einfach um dieses Feeling zu bekommen. Ist ja was, ob man nur von außen zuguckt oder ob man wirklich von oben sieht, was da abgeht. Daneben sitzen ist ja auch, man fährt mal eine Bahn mit oder zwei, dann schläft man meistens ein als Beifahrer. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir gerade von der Feldvalidierung direkt das Feeling dafür bekommen. Das ist für uns Mähdrescherfahren schon sehr, sehr wichtig und natürlich auch cool.
Guck mal, da liegen Steine, halt mal rein.
Ja, aber ist ja, ich sag mal, für euch jetzt gerade für die Entwicklung, gut, ich meine, ihr seid weltweit unterwegs und die Erntezeitpunkte variieren natürlich, klar, aber jetzt so rein in Mitteleuropa habt ihr ja eine relativ begrenzte Zeit, in der ihr tatsächlich Versuche machen könnt, in der ihr tatsächlich mal echt auf dem Feld arbeiten könnt. Kleine Theorie natürlich immer oder auch in anderen Regionen dann auf der Welt, aber hier in Deutschland habt ihr halt so ein paar Wochen und in der Zeit muss halt euer Know-how kommen dann oder euer
Versuch. Das macht die ganze Sache sehr schwierig, die ganze Produktentwicklung und alles. Wir haben dieses, wie du schon sagst, so 4-6 Wochen, wo wir testen können. Das heißt, wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr darauf hin, dass wir in 4-6 Wochen die Produkte testen. Wir haben natürlich auch Teststände und versuchen alles irgendwie so praxisnah wie möglich das ganze Jahr zu testen. Aber das Feld entscheidet es nachher. Der Feld sagt was, ob es funktioniert oder nicht. Mit Dreck und Hitze dabei und anderen Komponenten, die man so gar nicht nachstellen kann. In dem Maße, deswegen ist bei uns auch Ernte immer 24-7, also ist so die zeitintensivste Arbeitszeit, die man irgendwo hat und muss auch sagen, wir haben ein super Team, was da auch in der Ernte voll mitzieht und wo es dann wirklich auch schon mal die eine oder andere Nacht durchgeht oder das Wochenende, das ist schon klar anstrengend natürlich. Ja,
und sonst muss man einfach auf die andere Seite der Welt fliegen, Australien, Neuseeland, ja. Da kann man dann im Winter noch ein bisschen dreschen.
Ja, wobei die Bestände da auch anders sind. Also wir
auf haben jeden
ja,
Fall. Also
gerade mit grünem Unterwuchs und sonstigen Sachen, also wir sind ja für Europa schon, gerade was die Küstenregionen bedingt, was in Richtung Dänemark geht, haben wir ganz andere Bodenbedingungen, viel härtere Schnittbedingungen als jetzt, ich sag mal, in Australien und Brasilien. Natürlich sind die Fremdkörper da drüben größer. Wir haben mehr Dreck und haben auch irgendwo andere Sachen, wo wir uns darauf vorbereiten müssen, aber die härtesten Schnittbedingungen haben wir eigentlich in Europa und das ist so das Thema, warum wir hier auch sehr, sehr stark vertreten sind. Gerade dieser grüne Unterwuchs, diese Feuchtigkeit, die überall da ist.
So schön so auf Rügen oder so irgendwann um Mittag rum, wenn es unten noch so richtig klamm ist, genau. Das Stroh und dann du in so einen 12 Tonnen Weizenbestand reinfahren musst. Ich glaube, das ist schon...
Ja, so eine schöne Sommergerste, die dann noch über dem feuchten Boden, die dann irgendwo anfängt einzubrechen und dann, wo Schnittsystem dann irgendwann das anfängt aufzuschieben im schlechtesten Fall. Oder der Mähdrescher ist dann irgendwann verstopft, weil es so feucht ist und man früher wieder aufhört. Das ist schon sehr interessant. Ja.
Das ist bei uns auch ein ganz großes Problem im Lagergetreide, weil wir eben auch viele Steine und so haben. Klar, viele Walzen dann im Herbst, und um die Steine eben schön sauber reinzudrücken und so. Aber du hast es nie sauber und das ist eben genau das Ding, du hast Lagergetreide, du musst tief fahren und zum Schluss holst du dir die Steine rein, das ist einfach so. Also kennen wir schon auch bei uns das Problem.
Ja, ein Thema Lagergetreide hat man auf der Welt sonst ganz selten, weil diese Bestände eigentlich nie so, oder diese von der Tonnage her nie so intensiv sind.
Luxusproblem.
Könnte aber schon aus unserer Sicht von mehr sein.
Für euch ist das gut, ne? Ja. Also spritzt euer Getreide nicht so kurz. Ja, boah, ich weiß, Ernte 23 war das Jahr, wo wir 3 Wochen Regen hatten und dann dreschen konnten, war das, glaube ich, ne?
Ja, letztes Jahr hatten wir auch, war so,
auch, so ein bisschen, auch nicht so cool.
War nicht so toll, beziehungsweise diese Ernte, wir hatten es ja so ein bisschen eigentlich geteilt. Süddeutschland war relativ schnell fertig, es war trocken, Norddeutschland...
Bei uns war ganz schwierig. Bei uns haben sie dieses Jahr angefangen, Wintergerste zu dreschen, war noch nicht mal jeder fertig, die, wo ein bisschen später reif war, war nichts. Dann hat es 3 Wochen am Stück geregnet, du konntest nicht reinfahren, egal was. Und dann danach, wo es abgetrocknet ist, war alles auf einmal reif. Und dann haben die bei uns gefühlt, ich habe mit bei uns im Allgäuer Agrarhandel da gesprochen, 3 Wochen nichts tot und dann innerhalb von einer Woche die komplette Ernte angekommen. Und dann hast du natürlich als Landhandel, wo alles annehmen musst und alles koordinieren und sortieren musst, also da hast du dann schon auch zu tun, ja. dass du das hinbekommst, weil da kommt ja jeder mit allem. Dann, die können ja dann nicht hergehen und sagen, ja, heute machen wir, sag ich mal, Raps und Weizen und morgen nehmen wir dann wieder Sommergerste an, so, sondern da kommt alles auf einmal quer durcheinander und dann wird's wild. Und dann meint ihr ja hier Saatgutvermehrung und so auch noch, muss ja das hier auch noch und dann ja gleich wieder dann anfangen, auch wieder Saatgut vorzubereiten. Also die haben dieses Jahr schon...
Die waren am Rotieren.
Ja, aber richtig, das war richtig. Ja. Die hatten 3 Wochen, wussten sie nicht, was tun und dann auf einmal ging es so hart zu, dass niemand mehr wusste, was er tun soll als erstes.
Im Sommer Hendrik noch getroffen und Hendrik sagt, das war Anfang August und das war oben bei ihm stand teilweise Wintergerste noch. Wintergerste eigentlich unüblich,
ja,
Anfang August
bei uns auch,
stand.
Bei uns auch.
Es war nicht befahrbar, also es war wirklich sehr, sehr...
Genau. Also wir haben echt auch noch richtig spät, ich glaube wir haben noch am, ich war dann noch mit dem Dreschen letzten Acker Wintergerste bei meinem Bauer mit dem Wagen, ich glaube es war 7. oder 8. August, dass wir noch Wintergerste gedroschen. Mhm. Also es war richtig spät.
Das war natürlich krass. Ja. Also wir haben dann auch bei uns was dann immer, dann konntest du vielleicht anfangen, ging es so Richtung 16-17% und dann bist du rausgefahren zum Messen mit deinem Probedrescher, guckst du nach oben, ja, schon wieder Regen. Ne? Aber dann immer gerade so genug, dass es gerade so wieder nicht geht.
Ja, und gerade musst du arg abgetrocknet, dass du so in Versuchung kommst anzufangen.
Ja, genau.
Ja, komm, jetzt probieren wir es mal und dann bam, wieder
kaputt.
Ja,
und dann fährt so ein Drescher irgendwo durch die Gegend, dann werden alle wieder nervös.
Weißt du? Der typische Lohner-Trick.
Wenn keiner dreschen will, ja, einfach mal eine Runde durch den Dorf fahren und dann ruft man an.
Man kennt sich, wusste nicht, dass bei euch gleich ist.
Genau, das Gleiche. aber das war wirklich, also ich meine, es ging ja trotzdem, dieses Jahr, die Befahrbarkeit im ganzen Norden war natürlich ein Problem.
Ja.
Da möchte ich sagen, das ging bei uns, und Befahrbarkeit bei euch ging ja wahrscheinlich auch, es war einfach zu feucht, oder ist Befahrbarkeit ein Problem bei euch?
Nee, normal nicht.
Nee, Befahrbarkeit war eigentlich nie ein Problem, es ist wirklich die Feuchtigkeit, die durch den Regen kam, das war einfach...
War zu viel, ja. Und,
ja, vor allem, wir haben ja, ich wohne ja auf der Alp, das ist ja Kalksand oder Kalkstein ist das ja eigentlich. Und bei uns sagt man immer, oder ich kenne es, meinen Bauer, der hat Flächen oben und unten. Und oben auf den Flächen, wenn es regnet und du willst mit dem Güllefass los, du kannst immer oben auf der Alp als erstes fahren, weil das Wasser einfach wegsickert im Kalkstein so. Und das oben kann ich immer fahren und unten haben wir eher einen lehmigen, tonigen, schwereren Boden. Da brauchst du natürlich immer, vor allem im Herbst, seine Zeit, bis es dann wieder abgetrocknet ist, aber auf der Alp bei uns ist eigentlich nie ein Problem. Da haben wir halt eben das Problem, dass wir halt keinen Boden dann haben und halt, ich sag mal so, in der Landwirtschaft, bei uns sagt man, man legt die Kinder oder die Bauern, Kinder, als Kind schon einen Ziegelstein auf den Bauch, damit sie das Jammern gleich lernen. Da habe ich schon so ein bisschen so ein Bauern-Ding.
Ja, irgend so ein Spruch gibt's bei uns. Aber apropos Landhandel, bei uns war es irgendwann so, dass der Landhandel komplett voll war. War es bei euch auch so? Ich weiß nicht, weil die Erträge waren bei uns relativ gut. Eigentlich ja in ganz Deutschland waren sie tendenziell nicht schlecht. Mal mehr, mal weniger. Aber ich weiß nicht, bei uns sind irgendwann zum Ende hin die Preise richtig abgestürzt. Oder es wollte einfach keiner mehr haben. Du hast überall angerufen und sagst, wie ist das, können wir noch Weizen loswerden? Wenn du selber nicht lagern kannst, dann warst du richtig... Richtig am Rotieren.
Ja, so ein Versuchsbetrieb. Wollten weitermachen, wir lachen und sagt, wir sind voll, wir nehmen heute nichts mehr an, nach morgen wieder.
Ja.
Ein Kipper vollgedroschen, Ecke ist vollgedroschen, aufgehört.
Ja, aber was
das Problem nach den 3 Wochen Regen, dass dann wirklich innerhalb von einer Woche alles weggedroschen wurde. Das war diese Masse in der kurzen Zeit.
Und da ist auch dann die Entscheidung gefallen, dass wir definitiv bald eine Halle brauchen, wo wir auch einfach mal was reinkippen können. Und weil das wenigstens dann dreschen kannst, wenn es geht. Weil wenn dann wieder die Regenfront kommt, dann stehst du dumm da.
Ja. Ja, bisschen.
Schauen wir mal. Hast du ein paar kuriose Geschichten vom Drescher oder von aus der ganzen Welt, wo mal so kuriose wilde Sachen Geschichte passiert sind? Wenn es um die Mongolei oder China geht oder in Brasilien?
Es sind mehrere Sachen, wo man eigentlich sagt, dieses Land, diese Kulturen, die sind halt eben ganz anders, als wenn man das kennt vom Dreschen her, eigentlich gar nicht so. Natürlich sind die Art der Leute ein bisschen anders, die da unterwegs sind, vielleicht gerade so Richtung Mongolei, so das wie hier in den 80er Jahren, wo da oben noch gedroschen wird. Da wird das Korn nach auf die Straße gekippt zum Trocknen, wenn man da oben über die Dörfer fährt. Man fährt vorhin ein LKW, kippt einfach ab und die Autos fahren damit drüber und das ist okay. Teilweise, ich will nicht sagen, malen die das Korn auf so, aber die schmeißen mit den Schippen auf die Straße. Die Autos fahren drüber und sie kehren es dann wieder zusammen und in Säcke rein. Das ist wirklich sehr, sehr wild da oben.
Okay, aber einfach um das Getreide, was etwas nasser gedroschen wurde, zu trocknen?
Ja, einmal zu trocknen, auf die Straße zu kippen und um das so ein bisschen...
Haben die so viel Straße, dass die Fläche reicht oder nehmen die einfach immer so einen kleinen Teil, kippen den auf die Straße?
Gut, da oben sind die Felder nicht so groß. Wir reden da nicht über 150 Hektar Schläge, sondern das sind Kleinparzellen da irgendwo. Da wird mal viel mit der Rückenspritze losgezogen, da ist so ein Einachser, teilweise hängt die Kuh da noch vom Flug. Und da gibt es einen Lohnunternehmer da oben, der hat einen 3 Meter Mähdrescher gekauft und der ist ja der King.
Der King.
Der also, zieht da oben durch die Lande. Und das, was da oben auch kurios ist, jeder hat ein Schweißgerät, eine Flex da oben. Und wenn die Maschine neu aus dem Werk kommt, fängt die erstmal an, da rumzuschweißen, weil die Maschine ihm nicht passt.
Oh, da habe ich auch so einen Kandidat.
Ja, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch.
Da oben gestanden wäre der Erstauslieferung mal Kundenmaschine mit dem Ersteinsatz. Und das Erste, was der Landwirt macht, haben die Flex und schüttet die Schnecke auseinander aus dem Schneidwerk. Oder die Windungen da raus. Und wir gucken dann, was macht der da? Und er sagte, nee, das wird nicht funktionieren, wie es so ist. Man war dann einen Tag am Schweißen und dann am Flexen. Nachher hat es dann irgendwie kurioserweise doch funktioniert. Das ist schwierig. Also.
Tüftler.
Genau.
Mhm. Krass. Sehr interessant.
Und die Drescher, die dahinter sitzen, sind das dann lokale, also chinesische Produkte?
Sowohl als auch, ja.
Oder kriegt man da auch, also wird da auch ein europäisches?
Man kriegt dann schon die, man kriegt auch noch ein Glas, ganz klar, aber es sind natürlich auch viele Lowol-Maschinen da unten und sowas, was direkt vor Ort produziert wird.
Was läuft da? Ich meine, ein Glas hat ja auch ein extra Produktprogramm, auch für China und rumrum, soweit ich weiß. Genau. Also so ein Dominator 370 oder 130 und so, die werden ja immer noch produziert, soweit ich weiß.
Da unten ja,
relativ immer noch. Relativ alte Entwicklung, hätte ich jetzt gesagt. Der Dominator 370 nicht. Der ist ja, den habe ich mal gesehen, das war im Glaspraktikum, da fuhr einer rum. Ist ja quasi, also ein Dominator, also Dreschtrommel und Strohwendetrommel ohne Vorbeschleuniger, aber als Single-Rotor. Mhm. Das gibt es ja hier gar nicht.
Überhaupt nicht.
Also müssen die Bedingungen, ist das einfach, um die Maschine einfach zu halten oder sind die Bedingungen da so anders?
Ich denke fast, so anders sind die Bedingungen auch nicht. Also von den Bestandsdichten her sind wir schon relativ nah an europäischen Beständen, würde ich sagen, nicht, aber schon brasilianischen und australischen teilweise. Also da unten stehen auch so wie teilweise 4, 5 Tonnen Material schon am Hektar. Ich denke einfach um die Einfachheit der Maschine und die Wartung und Service und so einfach wie möglich zu halten.
Ist krass, weil in Richie Bros stand, ich glaube, dieses Jahr im März auch so ein Mähdrescher, wie du gesagt hast, da sitzt du drauf, so mein Bauer, der hat so einen Dominator 88 SL. Mhm. Hey, du sitzt da drauf, da ist innen drin genau alles gleich, die Kabine ist exakt gleich. Und der war Baujahr 23 oder so. Und da dachte ich auch, warum? Aber ja klar, für solche Märkte natürlich, die wollen oder brauchen diese Technik nicht, die wir hier
nutzen. Keine Elektronik.
Nutzen,
die müssen das mit Hammer und Meißel reparieren können, einen Schraubenzieher und dann geht das weiter. Und auch dieses Preisgefüge da unten ist ganz sensibel. In Deutschland sind wir oder in Europa. Brasilien ist ja eigentlich das Preisgefüge, man kauft hochwertige Produkte, die halten relativ lange, man tauscht sie aus. Und in China oder diese ganze Richtung ist so die Wegwerfgesellschaft. Wenn das Thema durch ist, geht der Drescher mit weg. Dann kauft man was Neues, weil die Preise auch sehr günstig sind. Wir haben wirklich Probleme auch mit unserer Preisstruktur da unten irgendwo reinzukommen. Wir sind einfach qualitativ, liefern wir auf einem hohen Niveau, was zu gut, was dafür zu gut ist. Also teilweise halten die Schnittsysteme und die Finger länger als die Maschine. Und da muss man gucken. Das Problem ist, es zahlt natürlich unten noch keiner.
Ja, aber deswegen habe ich ja so ein Schnellwechselsystem. Schnell wegmachen und dann genau. Haben neuen Schneidwerk wieder rein.
Auch der lokale Markt da unten, der ist natürlich dann auch gerade was sowas anbelangt. Wir haben die Qualität nicht, aber es funktioniert und es funktioniert genau eine Saison und es reicht für da unten. Und nach einer Saison wird es dann rausgeschmissen oder kaputt repariert oder weiter repariert oder der Drescher geht weg. Aber mit Elektronik und Vorfelderkennung und Assistenzsystem kann da unten keiner um. Da ist jeder zwar ein Handy da unten, aber fließend Wasser und Strom ist schon wieder was anderes.
Also ich würde sagen, du brauchst die richtigen heftig. Leute dafür, ja. die damit um können und ja. Den Service dann am Ende, ich meine, der Service bei einer heutigen Erntemaschine ist ja schon noch umfangreich. Ne?
Und wenn man teilweise sieht, die sitzen auf der Straße und zerlegen Getriebe. Also dann ist auf der Straße, wo normal ein Auto bei uns parkt, in zweiter Reihe, dann wird ein Traktor auseinandergezogen, dann läuft da ein bisschen Öl über die Straße, dann wird dann ein Tuch hingelegt, damit es in die Kanalisation läuft. Und dann zerlegen die ein Getriebe mitten auf der Straße, liegen Zahnräder und Kugellager, alles da rum. Dann irgendwie klöppeln die es wieder zusammen und sitzen daneben.
Ich frage mich dann immer, wenn es gibt ja diese die Videos, siehst du ja überall aus, was weiß ich, aus allen Herren Ländern, wie sie irgendwelche LKWs da auseinander pflücken auf der Straße mit ganz wilden Werkzeugen. Da fragst du dich am Ende, haben die schon so viele Erfahrungen gesammelt, dass das einfach dann so geht und dann läuft das wieder? Oder wie oft geht sowas schief, frage ich mich dann.
Wie oft funktioniert das denn zum Schluss wieder?
Viel Learning by Doing wahrscheinlich.
Ja, also das Aber ja, genau, andere Kulturen sind es ja am Ende auch. Auch
schon total kurios. Eine Geschichte fällt mir gerade noch ein. Wir waren kurz vor der russischen Grenze oben, kurz vor Sibirien. Wir konnten quasi schon rüber gucken nach Russland und kamen in ein 50-Seelen-Dorf reingefahren und wären kurz nach Corona da gewesen. Und dieses Dorf hatte vorne wie ein Grenzübergang, also ein Häuschen mit einer Schranke und auf der anderen Seite auch ein Häuschen mit der Schranke. Und ich fragte unsere Kollegen, was ist denn hier los? Ja, wegen Corona haben die hier komplett alles zugemacht. Es kam in diesen 50-Seelen-Ort keiner rein und keiner raus. Ich weiß nicht genau, warum wir da oben waren. Da war eine Maschine, wo auch Teile von uns verbaut waren, wo wir das testen wollten. Und da standen wir auf dem Acker und ein chinesischer Kollege sagte, erschreck dich nicht, da kommt gerade die ganze Horde an. Die haben noch nie einen Europäer gesehen. Und dann kommen diese Chinesen angelaufen, alle relativ dunkelhäutig und relativ einfach, einfach an und stehen im Kreis um dich rum und machen Fotos von dir. Und du fühlst dich so ein bisschen wie im Zoo oder im Zirkus. Und denkst so, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und er sagt, alles okay. Aber sie sind dann auch sehr gastfreundlich. Also die wollen dich auch zu sich nach Hause einladen und dann ist das, dann musst du auch mit und da oben dann was essen und das ist dann auch wieder sehr abenteuerlich.
Aber krass, gell, das, also wir haben es, wann haben wir, ich glaube mit Richie Bros auch darüber geredet, ich war schon zweimal in Rumänien zum Strohpressen und da sind natürlich schon ganz andere Anforderungen auch, also es ist ja auch sehr trocken und staub, du kannst eigentlich die ganze Nacht fahren, aber ziemlich belastend auch für die Maschinen, also der Dreck und der Staub hockt halt überall rein, also es ist schon anders wie hier, aber da ist auch so das Thema, so dieses, der eine Bauer hat 4 Lexion 700 im Hof stehen und der nebendran fährt mit dem Eselkarren rum.
Ja.
Und das war schon also ein krasser Vergleich, wo ich mich dann aber denke, dass es so neue Technik, wie wir eben jetzt oder wie in Europa, sag ich mal, entwickelt wird, es dann doch schafft, sich zu etablieren in solchen Ländern, wie du sagst, so fließend Wasser und Strom ist schwierig, aber Handy haben sie alle. So, es geht so voll auseinander. Also auf der einen Seite will man ja voll mit der Zeit gehen und investiert in Technik, die jetzt, sag ich mal, aus Europa kommt und auf der anderen Seite ist man aber irgendwie vor 50 Jahren in der Entwicklung stehen geblieben. Also dieses Widersprüchliche, das geht ja voll weit auseinander irgendwie in diesen Kulturkreisen. Aber
selbst im Innerland schon. Da kommen in große Städte, Shanghai oder Qingdao, das sind Städte, wo du eigentlich sagst, in Deutschland, die sind uns 5 bis 10 Jahre voraus, was Digitalisierung anbelangt, was da abgeht, was da alles möglich ist. Du gehst nicht mehr einkaufen, du bestellst dir alles übers Handy, da kommt der Bote angefahren eine Viertelstunde später und bringt dir das. Dann gehst du keine Zahnpasta mehr kaufen, sondern er bringt sie ins Hotel.
Eine Drohne bringt dir dann Essen.
Genau, sowas in die Richtung. Der Roboter fährt im Hotel hoch und bringt dir das Essen, du musst nicht mehr runterlaufen, im Restaurant auch. Und dann fährst du 2-3 Stunden wirklich ins Landesinnere rein und das ist der komplette Game, also komplette Changer da drin. Ne? Und da bist du direkt mal wieder in den 80er Jahren oder noch weiter zurück. Ja. Und das in einem Land, was vielleicht 5-6 Stunden der Fahrt irgendwo ist.
Das ist bei uns ja, ich glaube, das ist auch was Besonderes bei uns in Deutschland, dass die Landbevölkerung eigentlich, ich sag mal, von der Entwicklung her sehr nah an der Stadtbevölkerung ist. Sie ist ja eigentlich nicht groß hinterher. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, die Städte, die haben sich so schnell weiterentwickelt. Und wir meckern ja oft auch darüber, dass die Stadtbevölkerung uns als Landbevölkerung nicht versteht. Ich glaube, das ist in anderen Ländern noch viel schlimmer und viel, viel krasser, oder?
Das ist so, ja. Und auch zu dem Thema noch der Kollege aus China, der auch hier auf der Messe ist, hat Videos gezeigt, wo die am Pressen waren, wo wir dann halt auch mit Tests machen. Auf dem einen Feld lief halt die Pressen, auf dem anderen Feld haben sie es noch mit Hand gebunden. Ne? Also total crazy.
Wie weit es auseinander geht.
Das ist schon erstaunlich, ja.
Jetzt habt ihr ja hier die schönen Tassen hier mit Erntepause. Ist ja jetzt gerade auch für euch Pause, beziehungsweise die Landwirtschaft geht ja jetzt so in die Winterpause. Was steht bei euch an im Winter? Also habt ihr da dann, wie ihr vorhin ja gesagt habt, ihr habt wenig Zeit im Sommer. Ich sehe das so ein bisschen wie bei uns auch, wir als Creator. Wir sammeln viel Content und dann irgendwann, wenn Zeit ist, dann werten wir aus und schauen es nochmal an und gucken, wie wir posten. Was steht es für euch an im Winter? Also ihr geht jetzt her, ihr habt jetzt eure Versuche gemacht, sag ich mal, im Sommer. Geht ihr jetzt im Winter her und sagt, okay, was können wir noch optimieren, wo können wir entwickeln, was kommt vielleicht Neues von euch in Zukunft, was kann man erwarten?
In diese Richtung geht's. Also wir sind jetzt noch dabei, gerade nach der Messe, die Messe nachzubereiten. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern. Es sind noch viele spannende Gespräche jetzt anstehen, auch was man nächstes Jahr noch machen kann, auch mit anderen Herstellern noch zusammen. Für uns geht es eigentlich erstmal darum, nach der Messe nochmal die Testfälle auszuwerten aus dem Sommer, aus der letzten Ernte. Das hört sich immer noch banal an, aber es ist dann doch für uns sehr, sehr wichtig, das auch gründlich zu tun. Und dann geht es eigentlich schon in die Vorbereitung für nächste Ernte. Also wir fangen dieses Jahr schon an, Teile zu fertigen, dass wir nächstes Jahr schon testen können. So eine Ernte kommt ja plötzlich, ist wie Weihnachten.
Ja, das ja, ist, genau.
Man kann es nicht planen, man weiß, dass es irgendwann stattfindet. Und wir sind eigentlich immer zu spät mit Testteilen. Deswegen, wir versuchen immer, uns direkt wieder reinzuschlagen, nachdem wir fertig sind mit den letzten Teilen.
Ja, wie in der Landwirtschaft halt, nach der Ernte ist vor der Ernte, oder? Sobald das Feld geräumt ist, denkst du schon nicht mehr dran, was habe ich geerntet, sondern du denkst nur so, okay, was kann ich jetzt an Vorbereitungen treffen, was muss ich machen für die nächste Aussaat? Aber bei euch vermutlich wird ähnlich sein, ne?
Genau. Ja, da Stichwort Brasilien, da müsste man jetzt eigentlich schon aktiv sein, wenn man da die Ernte jetzt dann mitnehmen möchte, ne?
Ich wollte gerade sagen, wie sind die Erntefenster in Brasilien? Die gehen doch auch sehr weit auseinander, weil es innerhalb vom Land auch
genau,
viele Unterschiede gibt.
Genau, ne? Man kann eigentlich in Brasilien, ich will nicht sagen, fast das ganze Jahr über ernten, aber man hat in Brasilien eigentlich das ganze Jahr Früchte, die man schneiden kann. Bei uns geht es jetzt auch wieder weiter, sind da unten jetzt auch noch in Zuckerrohrtests unterwegs, die jetzt noch irgendwo anstehen. Dann geht es natürlich auch, also auch eine Pflanze, die man schon schneiden kann. Ne? Das ist ein ganz spannendes Thema. Und dann geht es auch nächstes Jahr im Frühjahr, was heißt im Frühjahr, im Februar, März für uns auch wieder nach Brasilien, wo dann auch wieder Richtung Soja was ansteht und auch Getreide im anderen Teil des Landes, auch wieder Zuckerrohr. Dann zieht sich in Brasilien auch was mit Baumwolle auch noch ist, sind wir auch aktiv drin. Also Brasilien ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Markt, wo das ganze Jahr eigentlich irgendwas was los ist.
Wenn du sagst Baumwolle, ich kenne den Cotton Picker, aber was schneidest du an der Baumwolle?
Man schneidet, also es gibt ja mehr verschiedene Erntemethoden oder Erntemöglichkeiten und in Brasilien gibt es zwei, drei Hersteller, die quasi Schneidwerke bauen, die auf zwei Ebenen schneiden, die Pflanze einmal unten abschneiden und einmal oben abschneiden. Das heißt, es wird auch nach der Baumwolle kommt eine andere Pflanze wieder in den Boden rein. Dementsprechend schneiden die direkt tief ab, dass sie direkt hinterher säen können. Und dann wird die Pflanze erstmal oben abgeschnitten, das heißt diese Baumwolle zu gewinnen. Und das zweite Schnittsystem läuft ein bisschen tiefer, um die Pflanze unten abzuschneiden. Das bleibt auch am Feld, um einfach die für die Saat das hier vorzubereiten.
Okay. Und Zuckerrohr, habe ich jetzt auch diese Vollernter, die so John Deere Vollernter vor Augen. Ist da auch so ein Schnittsystem oder ein ähnliches Schnittsystem von euch drin oder sind das nicht rotierende Messer?
Das sind rotierende Messer, aber es gibt ja ganz, ganz verschiedene Sachen. Wir haben ja nochmal Richtung China zu kommen oder auch Brasilien. Brasilien ist ja auch sehr, sehr gespalten. Natürlich haben wir die großen Farmen, wo der Vollernter läuft. Wir haben ja noch ganz, ganz viel in Brasilien, was mit Hand geerntet wird. Und gerade dieser Markt, der mit Hand beerntet wird, ist doch größer, als man denkt. Und da erhoffen wir uns in der Sparte noch ein bisschen Fuß zu fassen. Und auch Richtung Erntemaschinen zu gehen, die jetzt kein Vollernter sind, aber die dann auch im Schnittsystem laufen, die sich auch ein Bauer leisten kann da unten oder ein kleinerer Lohnunternehmer. Weil diese Vollernter sind auch direkt wieder im 100.000-Euro-Bereich und noch höher. Und das wird dann schon wieder schwierig, bei den Ecken da unten zu investieren und wieder anzuhören.
Ist tatsächlich ja auch ein riesen Einfluss für uns, dieser Zuckerrohrmarkt, weil der unseren gesamten Zuckermarkt ja auch beeinflusst. Im Moment sind ja auch die Zuckerpreise also mittelschön, sage ich jetzt mal. Und unsere Rübenanbauer freuen sich im Moment nicht ganz so. Man hat natürlich auch, sind natürlich auch Effekte, die in Europa und Deutschland irgendwo entstanden sind. Aber ich glaube, die Brasilianer sind da sehr, wie soll man sagen, rigoros und machen viel. Und ich glaube auch, dass sie die Nachfrage an Zucker gerne bedienen wollen mit ihrem Zuckerrohr.
Und wobei wir natürlich dieses Jahr auch selber bedienen, weil die Erträge in Zuckerrüben waren ja dieses Jahr auch wieder krass.
Ja genau, aber dann sinkt ja irgendwann aber auch wieder der Preis, ne, ja. Wenn es zu viel gibt.
Ja, genau. Das sind wir ja bei Kartoffeln auch. Bei Kartoffeln auch dieses Jahr voll Zusammenbruch vom Marktpreis.
Und wenn die anderen Länder auch gut ernten, ne, dann... Ja, dann gewinnt natürlich derjenige, der zu geringeren Kosten den Zucker produziert. Mhm. Ob es jetzt, weil ich glaube, in der Cola oder in manchen Produkten ist es ja nicht ganz so wichtig oder groß unterscheidbar, ob es jetzt ein Rüben- oder ein Zuckerrohrzucker ist. Da kommt es dann eben auch auf wirtschaftliche Faktoren an. Und dann gewinnt vielleicht auch einfach das günstigere Produkt. Ne? Also ihr könnt mich gerne korrigieren, zumindest ist das meine Auffassung. Ne?
Das Unternehmen ist immer relativ schwierig, versuchen unsere Produkte zu verkaufen. Natürlich hast du recht, so mehr dein Markt nachher auch günstig geerntet werden kann, geht der Preis dann irgendwo runter. Nee. Aber wir als Mitmaschinenbauer, will ich es noch nicht sagen, aber als Komponentenlieferant versuchen natürlich irgendwo Fuß zu fassen, überall Fuß zu fassen. Und das natürlich steht auch so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, ganz klar. Dass du auch sagst, einerseits ermöglichen wir schon in den Ländern den günstigeren Anbau von Zuckerrohr, der auch die günstigere Ernte. Natürlich kann das dann auch wieder so ein bisschen der Weltmarkt beeinflussen, wenn da ungünstig geerntet wird und mehr Masse günstig geerntet wird, die dann irgendwo reingekippt wird. Das können wir zu uns drüber schwappen, aber das ist ja so ein bisschen immer,
ja, ich glaube, zweigleisig.
Da trifft ihr jetzt nicht euch als Unternehmen in die Schuld. Also, ich meine, ihr wollt natürlich, wie jeder ja den Anspruch hat, das Bestmögliche produzieren. Also, ich habe natürlich auch hier meinen Online-Shop. Ich setze ja voll auf gestickte Ware, weil ich einfach sage, das ist eine bessere Qualität. Deswegen gehe ich ja jetzt auch nicht her und sage, ja, gut, dadurch benachteilige ich einen, der nur druckt. So. Ja, ich möchte halt einfach ein gutes Produkt machen und das verkaufen. Thema erledigt.
Ja, genau.
Wir wollen halt in erster Linie den lokalen Markt bedienen. Die, ne? Oder mit den Produkten, die der lokale Markt benötigt.
Ich wollte damit jetzt nicht sagen, ihr seid schuld daran, dass der Zuckerpreis.
Wir haben ja eigentlich immer im Hinterkopf, wir wollen ja eigentlich im Landwirt das Leben einfacher machen.
Ihr seid die Ermöglicher.
Genau, wir machen es ihm möglich, seine Sachen, seine Arbeit einfacher zu verrichten, was er nachher damit macht. Ja, haben wir keine Änderungen mehr drin.
Und genau. Ich meine, freie Marktwirtschaft ist ja am Ende das Thema, keine Frage.
Jetzt haben wir gestern da draußen mal das Knoto-Modell angeschaut. Haben wir jetzt einen Knoto-Experte dabei oder nicht?
Leider nicht. Also ich bin Schützsystem-Thema-mäßig eher meins.
Ja, halt nicht schlimm, aber ich bin auch schon viel Weinpresse gefahren, schwerpunktmäßig Quadrant. Und ich muss ja sagen, für mich ist der Knoto ja immer noch so ein... Also was für eine Geschwindigkeit da benötigt wird und wie schnell... Also du musst ja zwischen einem Kolbenhub mit der Nadel hoch, den Knoten machen, Nadel wieder raus.
Und wie präzise das sein
muss. Ja, also es ist für mich immer noch unverständlich, wie schnell und wie genau und wie zuverlässig das funktioniert. Also muss ich sagen, wir haben gestern das Modell einmal durchlaufen lassen. Kann man sich auch gerne hier an unsere Zuhörer vor Ort mal angucken, wie der Knoten eigentlich gemacht wird. Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und wer auf diese Idee kommt, wer sowas entwickelt und wer sich da hinsetzt und sagt, so muss es funktionieren, so kann es gehen, so kann ich es noch optimieren. Und für euch ja natürlich als Zulieferer nochmal eine größere Schwierigkeit, weil ja jeder Hersteller ein bisschen ein anderes System hat. Und da geht es dann auch ja um Zeiten und um verschiedene Ausführungen und so. Und ihr müsst natürlich allem gerecht werden. Also ist ja schon auch ein hoher Anspruch, jetzt sage ich mal an die bei euch im Unternehmen, die sich mit den Knoten befassen. Du musst ja voll vielen verschiedenen Ansprüchen wiederum gerecht werden und trotzdem ein Produkt machen, das immer funktioniert.
Und die steigen ja auch, ne? Ich meine, wenn du jetzt die Klaas Kubiks da siehst, was für Ballen die da mit produzieren wollen und dann wahrscheinlich auch können, da müssen schon kernige Knoten bei rumkommen.
Aber auch hier hast du auch wieder das Thema, dass du regionale Unterschiede hast, ne? Also das heißt auch, wenn man Richtung China guckt, da haben wir wieder andere Voraussetzungen als in Europa. Und beim Knoto ist es dann halt in erster Linie auch so, dass man das mit Kunden gemeinsam auch weiterentwickeln muss. Also das ist dann schon auf die Maschinen, auf die Bedingungen abgestimmt.
Ja, ich denke auch, ich habe im Osten damals, ich war da bei Bernburg, da habe ich Roggen gedroschen und Roggen expandiert ja brutal. Und dann preschst du eben deine Ballen und du denkst ja, alles gut. Und dann kommen die auf einmal hinten aus dem Kanal raus und dann expandiert es da gefühlt um 20% und bäm, hast du alles auseinander. Also so da dann auch erstmal das hinzukriegen, dass die Knoten erstmal diese Drücke aushalten, das ist ja schon Anspruch, sage ich mal, genug. Weil das, also da ist ja eine unglaubliche Gewalt und die bekommst du ja erst in dem Moment, wo der Ballen eigentlich den Presskanal verlässt. Erst in dem Moment merkst du ja diese Auswirkung. Und das dann so hinzukriegen, dass unter diesen Drücken, ich meine, wir machen ja mit der Quadranda 400 bis 500 Kilo im Ballen, also 500 schaffst du fast nicht, aber es ist unnormal, also was da auch für eine Belastung auf diesen Ding ist. Und dann natürlich immer unter Dreck, immer Hitze und also für mich ist so ein Knoto eins der faszinierendsten Sachen, die es eigentlich gibt in der Landtechnik, weil es einfach nur eine geile Technik ist.
Ja. Das ist so, ja, ganz spannend und wie du schon sagst, ist eigentlich Höchstbelastung für Maschinen und Teile. Und da dahin Sachen, die arbeiten müssen, funktionieren müssen.
Ja, denke ich mir, allgemein bei einer Ballenpresse ist eigentlich so, ich meine, ein Ladewagen, da ist, sag ich mal, relativ Belastung auf der Pickup und im Rotor, aber ansonsten ist es ja relativ einfach aufgebaut. Und der Anspruch oder das Schwierige, finde ich, an einer Ballenpresse, denke ich mir jedes Mal wieder, es ist ganz, ganz viel Technik, die da drin steckt. Und diese Technik hat aber auch wieder eine ganz, ganz extreme Belastung, weil bei der Ballenpresse weiß jeder, es geht nur darum, wie viel du da reinstopfen kannst. Also du versuchst ja wirklich jeden Tag immer am Limit zu fahren, so lange wie es nur geht. Und das ist auf der einen Seite das, was es anstrengend macht und wo ich auch manchmal denke, so, boah, Ballenpresse fahren ist halt schon auch so ein Ding für sich. aber auch irgendwie der Reiz, den es dann wieder ausmacht, wo man sagt, okay, man muss ja irgendwie das alles in Einklang kriegen, den Stress, den man hat, die Leistung, die man vollbringen muss, aber dann trotzdem die Maschine, die funktionieren muss. Für mich mit einer der faszinierendsten Maschinen auf jeden Fall.
Spannende Technik, ja.
Also der Knoter war ja in der Landtechnik auch eines der ersten, frühesten und auch berühmtesten Innovationen. Oder ich meine, die Marke hier nebenan, die hat er sogar auf sein Logo oder trägt genau, sein Logo, ne? Jahre, ja. Zumindest den. Ja, also das, ja, genau. Ne? Also das. Ich glaube, das hat die Zeit schon ziemlich geprägt. Heutzutage ist das ja viel breiter auseinandergefächert, aber hat schon seinen Platz in der Geschichte, denke ich. Ich glaube, diese Folge hat auch seinen Platz in der Geschichte jetzt.
Definitiv, ja.
Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns. Außer ihr möchtet jetzt noch unbedingt was brennend loswerden, aber...
Ich weiß nicht, was das Einzige ist. Wir haben über die Neuheiten der AG-Technik gar nicht so viel gesprochen. Also von daher können die Zuhörer, die das jetzt verfolgen, natürlich auch gerne sich schlau machen bei uns auf dem Messestand zu den neuen Produkten. Wir hatten jetzt kurz angerissen mit dem Quick-Fit-System, was wir beim Arista, dem Ehrenheber, umgesetzt haben. Haben wir jetzt auch bei unserem neuen Schnittsystem EasyCut 3 implementiert. Ihr habt das schon testen können. Das wäre vielleicht nur noch der Hinweis an die Zuhörer, dass sie natürlich sehr gerne uns besuchen dürfen und dann sich auch die neuen Produkte angucken.
Ansonsten hört ihr das bestimmt auch nächsten Sommer bei uns im Podcast, wenn wir da mal mit unterwegs waren live.
Wenn ich mein Praktikum weg habe.
Praktikum
gemacht. Kannst du kurz noch Standnummer? Halle 13, Stand?
B25.
Also herzliche Einladung natürlich hier bei Group Schumacher. Herzliche Einladung auch meinen Rekord zeitlich zu übertreffen. Kommt gern vorbei und schaut es euch an, was es Neues gibt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an euch zwei für eure Zeit. Man hört schon im Hintergrund draußen, es wird langsam lauter in der Halle. Mhm. Die Messe fängt langsam an. Ich begebe mich zu meinem Stand. Und dann euch noch eine schöne Messe und gutes Durchhaltevermögen.
Vielen Dank.
Fährt so ein Drescher irgendwo durch die Gegend, dann werden alle wieder nervös, weißt
du? Der typische Lohner-Trick.
Wenn keiner dreschen will, ja, einfach mal eine Runde durch den Dorf fahren. Dann ruft schon wer an.
Ja, im nördlichen China, in der Mongolei, viele Bedingungen, wo wir bei minus 8 Grad Soja gedroschen haben, wo teilweise Dreck am System festgefroren ist. Wir haben viel Verschleiß irgendwo in Brasilien mit dicken Steinen, teilweise Fußball groß, die im Acker rumliegen, die für so ein Mähdrescher- und Schnittsystem natürlich tödlich sind. Und so Sachen haben wir dann viel zu kämpfen.
Wie schnell, also du musst ja zwischen einem Kolbenhub mit der Nadel hoch, den Knoten machen, Nadel wieder raus.
Und wie präzise das sein muss,
vor allem wenn das Garn... Es ist für mich unverständlich, wie schnell und wie genau und wie zuverlässig das funktioniert. Also muss ich sagen, wir haben gestern das Modell einmal durchlaufen lassen. Kann man sich auch gerne hier an unsere Zuhörer vor Ort mal angucken, wie der Knoten eigentlich gemacht wird. Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue.